Entschuldigung. Ja, also das Mineralische tragen wir auch in uns. Wir tragen aber auch das in uns, was für die Pflanzenwelt charakteristisch ist, nämlich das Leben. Nicht wahr? Die Pflanze unterscheidet sich vom bloßen Mineral, vom bloßen Kristall, vom bloßen Gestein dadurch, dass sie lebendig ist. Sie wächst. Sie bleibt nicht also unverändert stehen und zerbröselt vielleicht mit der Zeit, sondern sie wächst. Sie breitet sich immer mehr in den Raum ein. Es ist ein beständiger Prozess der Erneuerung, des Wachstums, der Fortpflanzung auch natürlich drinnen, der Regeneration. Und gerade dieses Lebensprinzip, das finden wir in den Pflanzen im Grunde am allerreinsten. Also wenn man das Leben in seiner Urform studieren will, studiert man es am besten in der Pflanzenwelt. Da sieht man am besten, was es tut. Es bildet Formen, gewisse Formen. Mit ganz charakteristischen Gestalten, mit diesen Dingen hat sich Goethe etwa sehr stark beschäftigt. Nicht wahr? Goethe hat zwei ganz große wissenschaftliche Leistungen eigentlich vollbracht, die nur teilweise anerkannt leider sind. Das eine war die Farbenlehre, das andere die sogenannte Metamorphosenlehre. Die Metamorphosenlehre, da beschäftigt er sich, wie denn das Wachstum in den Pflanzen sich gestaltet. Und da kommt er darauf, dass eigentlich alles aus dem Blattprinzip heraus ableitbar ist. Durch Formenverwandlung geht aus dem normalen Laubblatt zum Beispiel dann das Blütenblatt, die Kronenblätter heraus, aber sogar die Staubgefäße sind Metamorphosen, Verwandlungen, Gestaltverwandlungen dieses einfachen Blattprinzips. Also im Grunde das Leben spielt mit einer Grundform und modifiziert sie. Und besonders wenn man einfache Pflanzen betrachtet, weiß ich nicht, wie Farne oder sowas, sieht man, dass es da auch immer so eine Art rhythmische Wiederholung gibt. Wenn man so ein Farnblatt anschaut, dasselbe Prinzip wiederholt sich immer wieder, immer wieder. Je höher die Pflanzen dann entwickelt wird, desto differenzierter passiert das. Es ist zwar eine Wiederholung da, aber die nächste Stufe schaut schon wieder ein bisschen anders aus. Und ein großer Sprung in der Entwicklung der Pflanzenwelt war dann die Erfindung der Blütenpflanzen, wenn man so will. Also das ist so in der Zeit etwa, als auch die Säugetiere aufkommen ungefähr. Also das ist so nach den Sauriern. Als die Saurier ausgestorben waren, die Saurier, die leben noch in diesen großen Farnwäldern und Schachtelhalmwäldern und weiß Gott was. Aber danach kommt also ein großer Sprung in der Entwicklung des Lebens auf Erden. Und da entstehen einerseits die Säugetiere, auf der anderen Seite entstehen die Blütenpflanzen. Und da ist jetzt eine ganz starke Verwandlung, eine ganz starke Umwandlung drinnen, bis in die Tätigkeit dieser Blätter dann. Denn die Pflanze, was macht sie, wovon lebt sie im Grunde? Sie lebt im Grunde von Licht und Luft hauptsächlich. Ein bisschen Wasser braucht es auch dazu und ein bisschen Salze. Aber im Großen und Ganzen lebt sie von Licht und Luft. Sie nimmt Kohlendioxid aus der Luft auf, Wasser aus dem Boden und mit Hilfe des Sonnenlichtes baut sie daraus den Traubenzucker und aus dem Traubenzucker im Grunde alles andere, also sich selbst im Grunde. Das heißt, das Leben in der Pflanze ergreift die Stoffe, die draußen sind, ganz simple, ganz einfache Stoffe im Grunde und verwandelt sie dann zu diesen wunderbaren Gebilden, die wir da draußen in der Natur sehen und spielt im Grunde immer mit dem Blattprinzip, aber schafft daraus also eine unglaubliche Vielfalt an Gestalten draußen. Also da haben wir das Leben in purer Form und die Pflanzen sind auch das Allerlebendigste. Ich meine, wenn man ein paar Blätter abschneidet oder was, dann wuchert es halt weiter. Also es ist gar nicht so leicht, die Pflanzen umzubringen. Ja, wenn man es zu viel gießt zu Hause, die Topfpflanzen, da geht es schnell. Aber in der Natur draußen, also ist es eigentlich das wuchernde Leben, das kaum einzudämmen ist. Aus jedem Asphaltritzel wächst irgendwo was heraus und sprengt den stärksten Beton. Also auch eine ungeheure Kraft liegt hinter dem Leben dahinter. Dieses Leben tragen also auch wir in uns. Und vielleicht noch etwas Wichtiges. Also dieses Leben, in dem sich die Pflanze von der Sonne ernährt, ist einmal schon wichtig, dass ein kosmisches Prinzip dabei eine Rolle spielt, nämlich die Sonne. Ohne die Sonne von außen geht's nicht. Es braucht also die Kraft der Sonne, die dieses Leben in Schwung hält. Die Minerale brauchen das weniger, also ob da die Sonne drauf scheint oder nicht, ist nicht so wichtig. Sie bleiben ja immer ewig gleich. Und die Mineralwelt hat auch eine Eigenschaft, sie hat die Tendenz eigentlich immer mehr im Grunde zu zerbröseln. Also überhaupt die physikalische Welt hat die Tendenz zu zerfallen. Das ist auch etwas sehr Interessantes. Also das ist sogar ein physikalischer Grundsatz, der sogenannte zweite Hauptsatz der Wärmelehre ist, dass also alles dazu tendiert, immer mehr zu zerfallen, immer mehr in Unordnung geraten, immer mehr in einen chaotischen Zustand zu geraten. Ist auch was Interessantes. Also wenn man jetzt annimmt, das Universum hat irgendwann einmal vielleicht mit dem Urknall oder wie man das heute sich vorstellt, begonnen und seitdem geht es im Grunde insgesamt gesehen bergab. Mit dem Kosmos. Man sollte glauben, es ist umgekehrt, nicht wahr? Also, es hat begonnen als Staub oder als irgendwas und dann ist immer mehr Ordnung entstanden. Die Physik sagt aber nein, es ist eigentlich umgekehrt. Alle physikalischen Prozesse laufen in Richtung Unordnung. Also in immer größeres Chaos hinein. Das kann zwar so sein, dass an einzelnen herausgenommenen Inseln Ordnung entsteht, aber dann geht es immer auf Kosten des Restes. Irgendwo wird dann noch mehr Unordnung erzeugt, als dann dem kleinen Fleckerl Ordnung erzeugt wird. Also im Grunde das Physische, das Physikalische neigt dazu, zu zerstäuben. Da ist also so ein Zerfallsprinzip, Todesprinzip drinnen, wenn Sie so wollen. Das Leben ist aber genau das Gegenteil. Das Leben sammelt Stoffe aus diesem Chaos heraus und baut geordnete Gestalten, dynamisch sich verändernde, wachsende Gestalten, baut also Ordnung in die Welt hinein. Sind also, könnte man sagen, zwei Gegenprinzipien. Das eine ist das rein physische, das andere ist das lebendige. Das Rudolf Steiner auch dann genannt hat, das ätherische, das dahinter steckt. Wobei nicht zu denken ist an den Äther, den die Physik einmal vor mehr als 100 Jahren angenommen hat, sondern er hat das Wort übernommen, naja, so wie es die Griechen eigentlich noch empfunden haben. Das Wort Äther kommt ja aus dem Griechischen, Aether hieß es dort. Und damit haben die Griechen empfunden eigentlich die vom Sonnenlicht durchflutete Luft, der Himmel. Der sonnendurchflutete Himmel, weil sie empfunden haben, von dort kommt die Kraft, die das Leben spendet. Und da haben sie gar nicht so Unrecht gehabt, weil die Lebenskraft kommt eigentlich von der Sonne. Wenn wir die nicht hätten, würde sich kein Leben auf Erden entwickeln können. Also das Leben haben wir eigentlich dem Kosmos zu verdanken in gewisser Weise. Und das Wesentlichste daran ist die Sonne, aber es ist interessant, wenn man es genauer untersucht, haben sogar auch die anderen Gestirne einen Einfluss darauf, wirken modifizierend darauf. Also das gibt sehr interessante Studien von anthroposophischen Forschern, die also diesen Weg, den Goethe eigentlich begonnen hat mit seiner Metamorphosenlehre, die also das fortgesetzt haben und nachgewiesen haben, wie sich gewisse Planetenrhythmen zum Beispiel sehr deutlich widerspiegeln im Wachstum der Pflanzen. Und Pflanzen haben nämlich genau diesen rhythmischen Wachstumsprozess, so von Blatt zu Blatt, von Knoten zu Knoten geht es immer, weil es immer ein gewisser Rhythmus, Ausdehnung, dann zieht es sich wieder zusammen, wächst ein bisschen nach oben, dann breitet es sich wieder aus und so weiter, so geht es immer weiter. Also es ist eine sehr rhythmische Entwicklung, genau in diesen Rhythmen kann man finden, namentlich planetarische Rhythmen drinnen. Also das heißt, diese Hauptwirkung, die die Sonne gibt, wird modifiziert durch das ganze Planetensystem, das wir haben. Ist dann sehr interessant und wichtig auch für die medizinische Arbeit, also weil Rudolf Steiner hat auch sehr viele Angaben gegeben zur Erweiterung der Medizin durch Anthroposophie, und da spielen solche Dinge für die Bereitung der Heilmittel und dergleichen dann eine sehr große Rolle, indem man eben bestimmte Pflanzen auswählt, die bestimmte planetarische Rhythmen widerspiegeln, die wieder, das ist jetzt ein bisschen ein Vorgriff, zusammenhängen mit bestimmten Rhythmen, die wir auch in uns haben. Weil wir haben auch sehr viele rhythmische Prozesse in uns. Wenn Sie nur denken, der Atem ist was Rhythmisches. Wir atmen nicht nur einmal am Morgen ein und das war's, sondern wir atmen immer weiter, hoffentlich, weil sonst ist aus mit uns. Der Blutkreislauf, der Pulsschlag, das ist etwas Rhythmisches. Also, und gerade wenn die Rhythmen in einer gesunden Harmonie im Menschen sind, dann fühlt er sich wohl, dann ist er gesund. Wenn diese Rhythmen außer Tritt geraten, na, dann tritt er mal zur nächsten Funktionsstörung auf. Und wenn das länger ist, manifestiert sich das bis ins Physische hinein, dass dann also auch organisch irgendetwas zerstört wird. Aber es beginnt eigentlich dort, dass diese Rhythmen außer Tritt geraten. Und da kann man mit geeigneten Heilmitteln eingreifen und auf bestimmte Rhythmen harmonisierend einwirken. Namentlich geht das sehr gut mit homöopathischen Präparaten, also wenn man das auch noch als homöopathisches Präparat nimmt, weil was haben die homöopathischen Präparate für einen Vorteil? Da steht nicht der stoffliche Aspekt des Heilmittels im Vordergrund, sondern der Rhythmus, der drinnen lebt. So ein Präparat wird ja durch schrittweise Verdünnung erzeugt. Also auch wieder durch einen rhythmischen Prozess. Also das wird, was weiß ich, aufs Zehnfache verdünnt, geschüttelt dabei, unter Umständen noch in guten, bestimmten rhythmischen Formen, lemniskatischer Form oder sonst etwas. Und dann nimmt man davon wieder einen Teil her, verdünnt das wieder aufs Zehnfache und so geht das weiter. Unter Umständen so weit, dass im Grunde substanziell von der Ursubstanz gar nichts mehr drinnen ist. Aber die Rhythmen leben drinnen. Wir sind mittlerweile schon so weit, dass man nachweisen kann, dass das wirklich eine Veränderung bewirkt. Weil es gab oft also Angriffe dann von den Schulmedizinern gegen die Homöopathie. Das ist ja Charlatanerie, das ist ja ein reines, pures Lösungsmittel, was ihr da verkauft. Wenn man das als Chemiker analysiert, was ist das? Eine Alkohol-Wassermischung, nichts anderes. Sonst ist nichts drin. Also ihr verkauft es ja da nichts im Grunde. Aber man kann nachweisen, dass dadurch, dass es mit der Ursubstanz zusammen war, durch diesen rhythmischen Verdünnungsprozess, dass da sehr wohl Strukturänderungen in dem reinen Lösungsmittel passieren, und die sind wesentlich. Also es kommt nicht nur auf den Stoff an, sondern auch welche Struktur er in sich trägt, und die kann man beim Homöopathisieren sehr gut übertragen. Das selbst noch, wie ich studiert habe, ich habe an der Hochschule den Professor Gutmann, der hat sich selber damit beschäftigt, sehr intensiv, waren sehr interessante Sachen. Also das kann man ganz nüchtern, normal, wissenschaftlich nachweisen, dass das funktioniert. Also gerade mit diesen Dingen kann man sehr gut auf das Leben einwirken, auf die Lebenskräfte sozusagen in sich. Diese Lebenskräfte, die Rudolf Steiner als die Ätherkräfte auch bezeichnet hat. Eben um diese kosmische Ausrichtung damit zu unterstreichen. Das wollte er eigentlich damit ausdrücken. Also es lebt sozusagen im Leben kosmische, na sagen wir mal, Information, wenn man so will. Also eben Information über diese kosmischen Rhythmen, die da draußen sind, das bildet sich ab da drinnen. Und das irdische Leben ist sozusagen ein Abbild in gewisser Weise dieser großen kosmischen Rhythmen. Das prägt sich halt dann da dem Stofflichen ein und bringt im Grunde eine kosmische Ordnung in das irdisch-stoffliche hinein. Das passiert also, wenn das Leben sich sozusagen verkörpert auf Erden. Am reinsten in den Pflanzen. Wenn wir zum Tier übergehen, machen wir noch einen ganz großen Sprung dazu. Auch das Tier hat das Leben in sich, natürlich. Aber es hat noch etwas mehr. Es hat auch Bewusstsein. Es hat Trieb und Bewusstsein. Guten Abend. Wer hereinspaziert. Und damit haben wir uns ja im letzten Vortrag intensiver beschäftigt. Das Interessante ist, dass dieses Bewusstsein abgerungen ist den Lebenskräften. Das kann man sehr deutlich verfolgen. Je bewusster ein Tier ist, desto mehr mangelt es ihm im Grunde an Lebenskräften. Die niederen Tiere, ich weiß nicht, das Regenwurmel oder irgend sowas, ein riesiges Bewusstsein werden wir ihnen wahrscheinlich nicht zuschreiben können. Irgendein wohliges Empfinden, wenn es durch die warme, feuchte Erde kriecht, das muss sicher was Herrliches sein, aber relativ darin erschöpft sich das Weltbild, das sich der Regenwurm machen kann. Also es ist ein sehr dumpfes, vielleicht sehr lustvolles Bewusstsein, aber doch sehr dumpf. Also sehr, sehr viele Details leuchten nicht auf, aber wenn so ein Regenwurm mit dem Spaten versehentlich zertrennt wird, dann wachsen die Glieder trotzdem noch nach. Also vom Kopfende da, die Glieder wachsen ohne weiteres problemlos nach. Er regeneriert sich und man sieht auch an seiner rhythmischen Gestalt, diese Glieder, das ist das typische Lebensprinzip, rhythmische Wiederholung. Und da nur relativ wenig von Glied zu Glied verändert, das ist fast immer das Gleiche. Vorne der Kopf ist ein bisschen anders, aber nach hinten zu ist ziemlich eintönig die ganze Geschichte. Je höher entwickelt ein Tier ist, desto weniger kann es sich regenerieren. Also ich weiß nicht, ein Hirsch oder auch ein Löwe oder wo, wenn der durch einen Unfall eine Tatze verliert, die wächst nicht mehr nach. Bei einem Frosch geht es eventuell. Ein Frosch, dem ein Bein ausgerissen wird oder verletzt wird, das kann sich noch ein bisschen verkleinert, aber nachbilden. Ist noch sehr regenerationsfähig. Je höher es ist, desto weniger. Na und am schlimmsten ist es eigentlich bei uns. Wir Menschen sind mit Sicherheit die bewusstesten Wesen auf Erden, womit ich uns jetzt nicht in die Tiergruppe einreihen will, aber zumindest eine gewisse Verwandtschaft haben wir auch mit dem Tier. Wir sind die bewusstesten Wesen, aber es ist erkauft um den Preis, dass das Leben in uns immer sehr gefährdet ist, sagen wir mal so. Also wir müssen sehr aufpassen, wir sind eigentlich am anfälligsten in gewisser Weise. Also wir können uns nicht mehr so gut regenerieren. Wir werden dann darauf kommen, dass das noch einen weiteren Vorteil, aber auf der anderen Seite wieder. Das ist einerseits ein Nachteil, andererseits ist es auch ein Vorteil. Von der Gestaltbildung her, wenn man es jetzt vergleicht, das reine Leben in den Pflanzen und das bewusste Leben in den Tieren, dann bedeutet das auch in der Gestalt eine deutliche Änderung. Und überhaupt Tiere schauen anders aus als Pflanzen. Aber was ist der charakteristische Unterschied? Na, ein charakteristischer Unterschied ist sicher, dass sich das Tier bewegen kann. Die Pflanze eigentlich nicht. Pflanzen neigen nicht dazu, durch die Welt zu marschieren. Es gibt zwar welche, die so durch den Wind vertragen werden können und dann woanders wieder ein bisschen einwurzeln, aber von selber marschieren sie also in der Regel nicht durch die Gegend. Die Tiere bewegen sich alle. In irgendeiner Form, ob sie sich kriechend bewegen, schwimmend bewegen, fliegend, in irgendeiner Form kommen sie in Bewegung. Das ist also dieses Triebhafte, was in ihnen lebt. Das ist so die eine Seite der Bewusstseinsentwicklung, dieses Triebhafte. Also eine Seite ist Wahrnehmung, die andere ist das Triebhafte. Aber wenn wir uns die Gestalt anschauen, die Pflanze wächst immer mehr in den Raum hinaus. Sie zerstreut sich eigentlich, könnte man sagen, in den Raum hinaus. Blatt und Blatt und Blatt verbreitet sie sich immer weiter in den Raum hinaus. Beim Tier ist das nicht der Fall. Das Tier bildet eigentlich im Wesentlichen eine geschlossene Leibeshülle und die Gestaltung passiert nach innen hinein. Nach innen zu wird es immer mehr ausdifferenziert. Also das Tier bildet eigentlich einen geschlossenen, mehr oder weniger geschlossenen Hohlraum. Schon allein deswegen darf das Leben in dem Tier nicht so wuchern wie in einer Pflanze, weil da ist eigentlich gar nicht der Platz dafür vorhanden. Weil wenn das da drin so wuchern würde wie bei der Pflanze, na was passiert dann? Dann ist es eigentlich ein krebsartiges Wachstum. Dann ist es ungesund für uns. Also es darf gar nicht plötzlich zu lebendig werden. Wenn wir irgendwo zu pflanzenhaft würden, dann, wenn das Leben also nicht stark genug im Zaum gehalten wird, wenn es durchbricht, dann zerstört es eigentlich in letzter Konsequenz den ganzen Organismus. Es ist auch was Interessantes. Also das Leben muss gebändigt werden, gezähmt, zurückgedrängt werden im Tier. Und als Gegenzug dafür werden aber Kräfte frei, die ins Bewusstsein sich wenden können. Interessant ist, dass wenn man die Pflanzen beobachtet, verschiedene Pflanzenformen sich anschaut, dann gibt es manche Pflanzen, oft bei Giftpflanzen ist das der Fall, wo bereits bei der Blütenbildung sich so ein Hohlraum andeutet, die also eine sehr stark geschlossene Gestalt annehmen. Das sind meistens Giftpflanzen. Das heißt, Giftpflanzen, sie entwickeln Alkaloide in sich, so nennt man diese Gifte. No, das sind die ganzen Rauschgifte zum Beispiel. Die werden ja aus diesen Dingen gewonnen. Und warum sind es Rauschgifte? Weil sie eine sehr starke Wirkung auf das Bewusstsein haben. Interessanterweise. Das heißt, die Pflanze dort, wo sie selber so ein fast tierähnliches Bildungsprinzip beginnt anzunehmen, entwickelt sie auch ähnliche Stoffe bereits wie das Tier. Man müsste fast sagen, so ein weiterer Schritt noch und die Blüte müsste als Schmetterling davonfliegen, müsste zum Tier werden. Das wäre der nächste Schritt, das passiert natürlich nicht, aber das ist dann halt der große Evolutionsschritt, dass dann wirklich die Tiere daneben entstehen. Aber so bei den Giftpflanzen, da kommt die Pflanze so knapp ans Tierische heran, könnte man sagen, streift so ganz knapp heran. Also es ist sehr interessant, diese Formbildungen zu studieren. Es ist natürlich auch sehr wichtig dann für den Pharmazeuten, solche Dinge zu berücksichtigen und sozusagen der Gestalt der Pflanze bereits anzusehen, worauf sie mehr wirken werden. Also solche Pflanzen werden daher mehr auf die tierischen Funktionen in uns einen Einfluss haben. Und wir tragen auch das Tierische zweifellos in uns. Also wir haben auch Bewusstsein, wir haben zweifellos auch ein Triebleben in uns. Die Frage ist, hört es da auf? Sind wir also nur ein höheres Tier halt mit dem stärksten Bewusstsein, mit vielleicht dem stärksten Triebleben oder was Gott? Oder gibt es noch weitere Unterschiede? Bleiben wir mal ganz beim Äußerlichen. Es ist immer gut, einmal beim Äußerlichen anzufangen, bei dem, was man wirklich sehen kann, damit wir nicht in irgendeine mystische Spekulation hineinkommen, sondern wirklich beim greiflich-tüchtighaften einmal bleiben, wie es Goethe so schön sagt. Naja, was gibt es für Unterschiede? Das Erste, wenn man sich so den Menschen der Gestalt nach anschaut, er ist der Anthropos. Der Aufgerichtete. Wie schaut denn das bei den Tieren aus? Die Tiere sind in der Horizontale im Wesentlichen. Also bei einem Wurm oder bei einer Schlange oder so ist es ganz offensichtlich. Ja sicher, eine Schlange kann sie einmal auch aufrichten, aber die natürliche Bewegung ist eigentlich in der Horizontale. Es sind also ein paar wenige Tiere, die so ein bisschen eine verpatzte Aufrichtung versuchen, bei den Affen zum Beispiel oder bei manchen Affenarten, bei den Kängurus, die sind so halb aufgerichtet irgendwo. Aber wenn man so ganz ehrlich ist, diese ganz klare, aufrechte Haltung des Menschen haben sie nicht. Und diese ganz klare, aufrechte Haltung des Menschen ist ja im Grunde, also na sagen wir mal aus mechanisch-physikalischer Sicht, eigentlich was höchst Labiles. Wenn wir so aufrecht stehen, stellen sie einen Bleistift oder so auf in der Ding. Das, leise Erschütterung und das Ganze fällt um. Also wir müssen eigentlich ununterbrochen kämpfen um dieses Gleichgewicht. Beim Tier, das so wie der Tisch auf seinen vier Haxen steht, ist das viel weniger der Fall. Und tatsächlich, so ein Kalberl oder was geboren wird, oder ein Pferderl, ein Junges, nach einer Viertelstunde oder so steht es ein bisschen wackelig auf den Beinen, aber es rennt schon mit der Herde. Noch beim Menschen dauert es eine schöne Weile, bis das so weit geht. Und da fallen wir oft auf die Nase und hauen uns an dabei, werden sehr bewusst dabei, weil immer, wenn man sie anhaut, wird man bewusst. Also da haben wir viel Gelegenheiten als kleines Kind. Also wir müssen mühsam darum ringen, in diese aufrechte Position zu kommen. Also wir sind nicht der von der Natur eigentlich Aufgerichtete, sondern wir müssen uns in gewisser Weise selber aufrichten. Auch das ist ein Unterschied. Beim Tier macht im Wesentlichen alles die Natur in dem Tier, durch das Tier. Beim Menschen ist es so, dass er es durch sich selbst oder zumindest durch das Beispiel seiner Umgebung lernen muss erst. Es gibt zwar bei den hochentwickelten Tieren auch so gewisse Lernphasen, wo sie gewisse Fähigkeiten erwerben, die sie von den Elterntieren übernehmen, aber diese Phase ist sehr kurz, diese Prägungsphase und diese anschließende Lernphase. Beim Menschen dauert es ihr Leben lang im Grunde. Also wir müssen kämpfen um unsere aufrechte Kraft. Ein zweiter wesentlicher Unterschied, der auch nicht oft genug, klar genug gesehen wird, ist die Sprache. Und zwar genauer gesagt die artikulierte Lautsprache des Menschen. Denn Sie werden mit Recht sagen, naja, auch Tiere geben doch Laute von sich und die Naturwissenschaft spricht mit einem gewissen Recht von den sogenannten Tiersprachen. Also Tiere kommunizieren auch miteinander. Wenn man denkt also an die Wale etwa, die also sehr, sehr ausgebreitetes Kommunikationssystem haben, das auch über weite Entfernungen sogar funktioniert, weil das in den Meeren also sehr, sehr weit sich übertragen lässt. Und die haben ein sehr großes Repertoire an, sagen wir mal, Signalen, an diese Walgesänge sind sehr differenziert. Und trotzdem, was ist der Unterschied zur artikulierten Lautsprache des Menschen? Auch diese Wale oder Delfine haben vielleicht einen Satz von 2.500 verschiedenen Signalen, von verschiedenen Melodien, die sie zur Verfügung haben, und damit aus. Damit kann man schon sehr viel kommunizieren. Der Mensch hat zwar im Grunde ein paar Grundlaute, die er bildet in seiner Sprache, halt die Vokale, die Konsonanten, aber die kann er zu unendlich vielen Kombinationen zusammenfügen. Das heißt, die Worte der menschlichen Sprache kennen im Grunde keine wirkliche Grenze. Ich meine, wir leben zwar heute in der Zeit des Wortschatzverfalls, aber im Grunde ist es menschlich, den Wortschatz immer mehr auszubauen. Das macht uns eigentlich zu Menschen. Und in einer lebendigen Sprache entstehen auch immer wieder neue Worte. Es ist nirgends gesagt, dass eine Sprache für ewig einbetoniert sein muss und unveränderlich, dann ist sie eigentlich tot. Also das Lateinische, ich habe im letzten Vortrag so ein bisschen kritisch über das Latein auch gesprochen, das ist so eine tote Sprache, die ist fix und fertig, aus und Ende, die rührt sie nicht mehr. Eine lebendige Sprache verwandelt sich, der Goethe hat es so geliebt, auch neue Worte zu erfinden, die es noch nirgends gibt. Ich denke immer an das schöne Wort in Goethes Faust, das zitiere ich immer so gern. Da heißt doch so schön, der Faust, wie er zu den Müttern hinuntersteigen soll, also schreckt er sich vor den Müttern und vor dem, was alles damit verbunden ist. Und dann sagt ihm der Mephisto, bist du blöde, dass ein neues Wort dich stört? Willst du nur hören, was du schon gehört? Also wir Menschen sind eigentlich gerade dazu geschaffen, alles das zu hören, was wir noch nie gehört haben vielleicht. Und auch das zu sprechen vielleicht, was wir noch nie gesprochen haben. Uns nicht immer nur im ewig selben zu verlieren. Das ist also ein signifikanter Unterschied zu den Tieren. Das können die Tiere nicht. Es können zwar Papageien oder so, gewisse Vogelarten können die menschliche Sprache nachahmen. Das heißt, sie können im Prinzip auch Worte weitergeben, aber das ist im Grunde wie ein Tonbandgerät. Spulen die Worte ab und es ist auch kein Kommunikationssignal für sie. Sie verständigen sich nicht dadurch. Also das ist ein reines Nachplappern. Also da hat es gerade keine Sprachfunktion in Wahrheit. Es liegt im Übrigen daran, dass sie es überhaupt können, hängt damit zusammen, dass sie einen aufgerichteten Kehlkopf haben. Nur Wesen mit einem aufgerichteten Kehlkopf sind, fähig, überhaupt wirklich artikulierte Laute zu bilden. Die Tierlaute sind nämlich alle so mehr, im edelsten Fall gehen sie in den Gesang über. Also bei den Vögeln ist das sehr rein, das heißt, es ist ein reines Klingen. Bei den mehr erdverhafteten Tieren ist es mehr so ein dumpfes Gröhlen irgendwo. Das heißt, es ist das vokalische Element, das ist nämlich das musikalische Element, das ist bei den Tieren relativ stark da. Es fehlt aber dieses formende Konsonantische. Das, oder ist nur ganz einseitig, möchte man sagen, geradezu durch die Tierart festgelegt, eine Kuh mehr, also diese Müh macht, dann ist das halt im ganzen Bau der Kuh drin. Da ist ein bisschen dieses M vom Mu halt drinnen, aber das liegt in der Bauart der ganzen Kuh. Und über diese Lautart kommt sie nicht hinaus und bei anderen Tieren ist es halt was anderes. Wir können also darüber frei verfügen. Also diese artikulierte Lautsprache ist etwas ganz, ganz Wichtiges für den Menschen. Und dann als Drittes die Denkfähigkeit. Nämlich das bewusste Denken. Nicht, weil in den Tieren waltet im Grunde in den Instinkten oft eine ungeheure Intelligenz. Also Tiere können sich sehr gut, vor allem wenn sie in ihrem gewohnten Lebensraum sind, also unglaublich gut zurechtfinden, können also sehr fein Sachen spüren, wo wir als Menschen eigentlich gar nicht mitkommen. Also in den Instinkten steckt eigentlich eine ungeheure Intelligenz, aber das ist dem Tier überhaupt nicht bewusst. Es ist nicht so, dass das Tier jetzt nachdenkt, ich sehe da vorne ein hellgrünes Blatt sich leise bewegen, das bedeutet dieses und jenes. Ich sehe hier die Blüte, die hat diese und jene Form, also die wird sehr gut jetzt für mich sein. Und diese, ich habe jetzt ein bisschen was Schlechtes gegessen, das wird für meinen verdorbenen Magen gut sein. Das überlegt kein Tier. Aber der Instinkt führt ihn ganz sicher dorthin. Diesen Instinkt haben wir weitgehend verloren. Also wir nehmen daher oft Sachen zu uns, die uns gar nicht so gut sind, weil man gerade diesen Instinkt nicht hat. Ein Tier weiß das sofort und rührt es nicht an. Wir tappen da oft in die Falle hinein, also und essen das, was uns nicht gut tut.
Ja, das Tier wendet sich ab.
Das Tier wendet sich ab, ja. Das Tier wendet sich ab. Es empfindet dann sofort einen sehr, sehr starken Ekel, Abscheu und wendet sich ab und das ist kein Thema. Nur das Tier kann nicht bewusst darüber entscheiden. Es wird durch den Instinkt geleitet. Also das Tier steht nicht davor, sagt jetzt so, also mein Instinkt sagt mir, das ist eigentlich, tut er das nicht gut. Aber andererseits heißt, es schmeckt so lecker, eigentlich möchte ich es doch haben. Das überlegt das Tier nicht.
Ja, ich habe es beim Hund bemerkt,
ja.
Gestern.
Ja.
Hat er was gegessen, hat sich weggedreht.
Ja.
Nein, das esse ich nicht.
Ja. Ja, richtig.
Was anderes, das hat nicht geschmeckt.
Richtig, ja. Nein, die Tiere spüren also sehr genau, was ihnen gut tut. Ich meine, außer dann, wenn sie durch den Menschen verdorben werden. Das kann natürlich auch sein. Also wenn wir als Tierhalter oder so es dann ununterbrochen gegen den Instinkt arbeiten und mit den falschen Dingen ununterbrochen vollstopfen, dann kann es passieren, dass auch beim Tier der Instinkt einmal aussetzt. Aber das heißt, die Instinkte funktionieren auch nur in der natürlichen Umgebung des Tieres. Wenn ich das Tier aus seiner natürlichen Umgebung herausnehme und irgendwo anders hinsetze, in eine Gegend, die überhaupt nicht zu dem Tier passt, versagt der Instinkt oft kläglich. Das ist auch interessant, weil dieser Instinkt also ganz verbunden ist, möchte ich sagen, mit der Umwelt, mit der Natur, an die das Tier angepasst ist. Das ist man könnte sagen, eine Weisheit, die viel mehr in der ganzen Umgebung des Tieres lebt, als in ihm drinnen. Das Tier ist nur so der Brennpunkt, in dem sich das sammelt, könnte man sagen. Ich sage das bewusst deswegen, weil wir immer so denken, naja, wenn irgendwo Intelligenz waltet oder was, dann muss das doch am Hirnkastel oben liegen. Und das heißt, hieße ja dann auch, dann müssten die Tiere, die das größere Gehirn haben, den besseren Instinkt haben. Und das ist durchaus nicht der Fall. Die feinsten, einfachsten, kleinsten Tiere haben oft den besten Instinkt. Und die finden am allerbesten den Weg, also wo es für sie am gedeihlichsten ist. Das geht ganz wunderbar. Und bei den Vögeln, was die für Flugmanöver machen, was da, und die Vogelzüge und das alles, und das beim sprichwörtlichen Spatzenhirn. Es liegt nicht am Hirn, dass sie das können. Das ist höchstens von mir aus die Empfangsantenne für irgendwas, aber die Weisheit ist eigentlich mit der ganzen Umwelt verbunden. Die ist eigentlich draußen beim Tier. Wir nehmen sie stärker herein in uns und ziehen sie in uns herein und können dadurch auch selbstständiger zumindest darüber wachen und sie selbstständiger verwalten und in Gang setzen. Allerdings lange noch nicht mit der traumwandlerischen Sicherheit, mit der die Instinkte funktionieren. Also bei uns ist das alles schon wieder sehr mühsam erkämpft im Grunde. Also was wir ersetzen durch unseren Intellekt, durch unsere Intelligenz, was wir da ersetzen an Instinkten, das ist viel, viel, viel schwächer eigentlich noch als das, was in den Instinkten lebt. Da müssen wir noch sehr viel mehr aufpassen und machen sehr viel mehr Fehler. Also da kommt also auch das hinein, der Mensch ist also ein sehr fehleranfälliges Wesen, wie kein anderes Wesen in der Natur. Also wenn die Tiere so fehlerbehaftet wären in ihrem Verhalten wie wir Menschen, dann hätten sie alle miteinander nicht überleben können. Also das ist auch ein großer Unterschied. Und auch etwas, was wir das letzte Mal besprochen haben, das Tier hat zwar Bewusstsein, aber es hat nicht Selbstbewusstsein. Also es gibt noch einen Unterschied zwischen Bewusstsein und Selbstbewusstsein. Was ist da der Unterschied? Also erstens einmal, das Tier fragt sich mit Sicherheit nicht, also der Hund fragt sich nicht, ja, wer bin ich? Ich bin der Hund Hugo von Wolfersbach, bin geboren am so und so vielten, meine Eltern waren der Rüde sowieso und die Hündin sowieso und ich habe also einen großen Stammbaum hinter mir und fühle mich daher erhaben und edel und so weiter. Also alle diese Überlegungen stellt der Hund sicherlich nicht an, vielleicht das Herrl oder das Frauen stellen das an, aber der Hund selber mit Sicherheit nicht. Er fragt sich nicht, woher er kommt. Er fragt sich auch nicht, wohin er geht, was vielleicht nach seinem Tod sein wird. Es gibt da keine großen Begräbnisrituale in der Regel bei den Tieren. Und wenn, hat es andere Ursachen, also um das Naturgleichgewicht in Ordnung zu halten. Aber es gibt also keine Trauerfeiern unter den Tieren. Das Tier stirbt einfach und dann ist es halt weg auf Erden. Aber es fragt nicht danach. Der Mensch tut das sehr wohl. Also er fragt sich, wo komme ich her? Wo gehe ich vielleicht hin nach dem Tod? Oder ist alles aus oder nicht? Hat es eher so die Meinung, es ist alles aus. Irgendwo sind wir halt in so einer Eizelle und Samenzelle entstanden, einmal Hokuspokus und dann am Ende des Lebens ist es aus. Aber vielleicht auch nicht. Es gab auch in der Geschichte andere Antworten auf diese Frage. Wie auch immer, aber wir stellen uns jedenfalls diese Fragen. Das ist also auch ein großer Unterschied. Und das hängt zusammen mit dem, was wir als Geistiges in uns tragen. Jetzt sind wir wieder beim Anfang. Der Mensch ist der Anthropos, der das Geistige in sich trägt. Im Grunde ist es das Geistige, das alle diese Dinge in uns bewirkt, die wir bis jetzt besprochen haben, dass wir uns aufrichten. Es ist eigentlich der Geist in uns, der uns aufrichtet. Wenn wir den nicht entwickeln, wenn der nicht in uns wirken würde, würden wir uns nicht aufrichten. In der Sprache wirkt er genauso. Noch stärker kommt er, noch deutlicher heraus. Und dann am allerdeutlichsten natürlich, wenn wir denken. Wobei, ich sage, Geist ist noch sehr viel mehr als das, was wir heute unter Denken verstehen. Also, dass man nicht ohne weiteres gleichsetzen darf. Geist ist unser kleines analytisches Denken. So bewundernswert es ist, aber es ist immer noch was sehr Kleines. Also wirklicher Geist ist ist noch sehr, sehr viel mehr. Aber in dem Geistigen steckt jedenfalls auch eine schöpferische Kraft. Die Kraft, etwas zuallererst einmal aus sich selbst zu machen. Nämlich die eigentliche und kernschöpferische Tätigkeit ist einmal, sich selbst weiterzubilden. Im weitesten Sinne, sich weiter zu gestalten in seinen Fähigkeiten, weniger äußerlich, ich meine, ja, man kann Lifting machen oder so, aber das meine ich jetzt weniger, sondern in der geistigen Gestaltung, also in dem, was man sich an Fähigkeiten erwirbt, da kann man an sich arbeiten. Und das beginnt eben mit dem sich aufrichten, das ist das Erste, mit dem wir ringen. Das Nächste ist die Sprache und da sind wir eigentlich unheimlich künstlerisch tätig in der Sprachbildung, auch wenn wir das durch Nachahmung zunächst erlernen. Aber wenn man den Kindern zuschaut, also was sie für eine Freude haben, einfach den Klang der Sprache nachzumachen, zu spielen und sich darin aber zu finden dann langsam irgendwo. Und sie verstehen am Anfang gar nichts, sie machen irgendwas nach, sie verstehen es noch gar nicht, aber das kommt erst dann langsam. Also es ist ja nicht so, dass das Kind vorher weiß, aha, ich mache dieses Wort jetzt nach, das bedeutet dieses und jenes. So ist es ja gar nicht, sondern das Kind hat einfach eine Lust, mit diesen Lauten zu spielen und der Papa macht es immer so. Das mache ich jetzt nach. Und die Mama macht das so. Das ist was ganz Tolles. Und das macht sie jetzt nach und plappert und plappert und plappert. Es ist ihm völlig egal, was das bedeutet. Es hat eine Freude, in den Klängen zu gestalten. Und mit der Zeit kommen halt dann sinnvolle Worte heraus. Zuerst sind es eh nur einzelne Worte, Hauptworte, die so irgendwo hinwirft. Und ist ja weiter weg, bis dann zur Satzbildung und dergleichen kommt. Also da spielt dann das Gedankenelement schon eine wesentliche Rolle. Da kommt es dann schon viel stärker hinein.
Unser dreijähriges Enkel hat gesagt, Punkt.at.
Ja, ja, es ist, wir sind schon auch ein Spiegel unserer Umwelt irgendwo. Das ist gut, ja. Herrlich. Ja, ja, so wie als Mama oder so. Ja, die Zeiten ändern sich. Und noch etwas ist interessant, weil man doch immer wieder sagt, naja, also das Denken, das macht das Gehirn. Also wir denken mit Hilfe des Gehirns. Naja, wir brauchen es schon für unser Denken, das ist schon richtig, aber die Sache hat auch eine andere Seite. Wir denken einerseits mit Hilfe des Gehirns, auf der anderen Seite bildet das Denken auch das Gehirn. Also selbst beim Erwachsenen geht es noch. Also wenn wir denken und vor allem bestimmte Gedanken immer wieder denken, baut das bestimmte Nervenverbindungen immer stärker aus, also zwischen den Nervenzellen. Und beim Kind ist es so, dass am Anfang das Gehirn ja noch relativ ungestaltet ist. Es ist noch eine relativ weiche, gestaltbare Masse. Und erst durch alle die Dinge, die das Kind tut, einmal sich aufzurichten, dadurch werden schon mal ganz bestimmte Gehirnzentren ausgebildet, die wir dann später auch benutzen, wenn wir uns bewegen. Aber das Interessante ist, es fängt mit der Bewegung an, mit der aufrechten Bewegung und bildet erst sekundär die zugehörigen Gehirnzentren aus. Also dieses Dogma, das Gehirn steuert alles, ist also zumindest eine krasse Einseitigkeit. In Wahrheit rein genetisch, also von der Entstehung her, ist es gerade umgekehrt. Die Bewegung, das Tun, bildet erst das Gehirn aus. Nämlich, welche Aufgabe hat in Wahrheit das Gehirn? In dem Moment, wo diese Gehirnzentren die entsprechend ausgebildet sind, dann wird sich das Kind nämlich dieser Tätigkeit bewusst. Vorher tut es einfach. Es war ein kleines Kind, der trampelt es irgendwie herum, das ist eine sehr ungeordnete Bewegung, dann wird es immer geordneter, aber das Kind entscheidet jetzt nicht, ich mache jetzt die Bewegung, probiere mal die oder was aus. Es tut einfach irgendwas, es lässt die Gliedmaßen laufen sozusagen und in Bewegung kommen. Und erst wenn die Gehirnzentren ausgebildet sind, dann wird es sich dieser Dinge auch immer bewusster mit der Zeit. Bis dann irgendwann, also der magische Moment so um zweite, dritte, vierte Lebensjahr herumkommt, wo das Kind erlebt, ich Ich, wo es sich nämlich lernt unterscheiden von der Welt. Ich bin was anderes als das. Plötzlich wacht es auf und oft kann das also wirklich ein großartiger Moment sein, an den man sich dann ein Leben lang erinnert. Viele wissen es nicht oder kommen erst dann im Alter wieder drauf auf das Erlebnis. Aber oft ist es ein bestimmtes Erlebnis, wo das plötzlich einmal auftaucht, dass man sich unterscheidet von der Welt. Der Dichter Jean-Paul schildert das in irgendeiner Schrift einmal so schön. Das beschreibt er ganz genau, die Szene, wie als kleines Kind sozusagen das erste Mal zu sich innerlich sich als Ich gefühlt hat. Und beschreibt genau, da ist die Mutter, weiß ich nicht, irgendwo bei der Tür gestanden und in allen Details eigentlich. Und bis dahin lebt es, hat sich ein Bewusstsein, empfindet einiges, aber es trennt sich nicht von der Welt. Also das ist ein großer Schritt, sich zu trennen von der Welt, und geht eigentlich in diesem Dreischritt vor sich, also sich aufrichten, Sprache entwickeln, Denken entwickeln. Und erst wenn das bis zu einem gewissen Grad zumindest ausgebildet ist, dann kommt der Moment, ich bin was anderes als das da draußen. Bis dorthin bringt es das Tier nicht. Manche kommen sehr nahe heran vielleicht, aber nie so wirklich ganz. Also das Tier empfindet sich nicht als Ich. Also dieses Ich-Erlebnis ist etwas, was den Menschen vom Tier unterscheidet. Ja, auch, ich habe es das letzte Mal auch erzählt, die Katze, die auf die Maus lauert, sagt nicht, ich Katze, sowieso liege jetzt da und überlege mir, soll die Maus fressen oder nicht. So spielt sich das nicht ab in der Katze. Die Katze empfindet Hunger, sie wittert die Beute, das schnuppert verführerisch und dann ein gewaltiges, großes Erleben in dem Sprung dahin und die Maus wird geschluckt oder vielleicht nicht vorher gespielt damit, alles Mögliche. Das sind alles Erlebnisse, große, aber die Katze unterscheidet sich nicht von der Beute, die da draußen ist. Für uns sind das zwei unterschiedliche Objekte, natürlich, aber für das Erleben der Katze nicht. Und beim Menschen ist es eben auch so, bis zu dem Moment, wo das Ich erwacht, trennt es sich nicht vollkommen von der Welt. Geht sogar später noch, dass es eigentlich sein Seelisches nur in den Dingen spürt und dann schimpft er, wenn sie sich auch noch, du böser Tisch, du, und so weiter. Da steckt es eigentlich noch seelisch ganz drinnen in der Umwelt. Also der Weg des Menschen ist der, dass das, was beim Tier seelisch noch sehr stark in der Umwelt drinnen steckt, immer mehr in sich auch hereinzuziehen. Und es dadurch zu konzentrieren, könnte man sagen. Dadurch wird das Bewusstsein erstens heller und es entsteht dann auch irgendwann einmal die Möglichkeit, also ich zu sagen. Ich bin was anderes als da draußen. Also damit haben wir vom Mineralreich bis hinauf zum Menschen sind wir jetzt durch vier Stufen durchgegangen. Also das Mineralreich, Pflanzenreich, Tierreich, Menschenreich. Und jedes hat etwas charakteristisch Neues, das damit in die Welt kommt. Also das Mineralreich ist in bestimmten Formen gestaltet, in Kristallformen. Es hat dieses stofflich Schwere in sich. Das haben wir auch in unserem Körper natürlich. Die Pflanze hat dieses Lebensprinzip, das sich in Rhythmen wiederholend gestaltende, sich regenerierende, wuchernde Leben, das, was Rudolf Steiner genannt hat, das Ätherische, haben wir schon angesprochen. Und er geht sogar so weit, dass er sagt, alle Lebewesen haben eben nicht nur einen stofflich-physischen Leib, sondern sie haben eben auch das Leben in sich und das ist eine Art zweiter Leib, ein Ätherleib. Also etwas, das im Grunde dafür verantwortlich ist, dass der physisch-stoffliche Leib nicht zerfällt. Denn wir haben schon am Anfang davon gesprochen, das physisch-stoffliche hat eigentlich die Tendenz, von sich aus zu zerfallen. Und in dem Moment, wo der Körper vom Leben verlassen ist, passiert auch genau das. Es zerstreut sich sehr bald in alle Winde irgendwo. Also von sich aus, die Stoffe halten eigentlich nicht zusammen. Die großen Gebirge halten vielleicht ein bisschen länger, aber auch da wird immer was weggespült. Aber um wirklich diese Form des Leibes zu erhalten, dazu ist dieser Ätherleib notwendig. Das sind also diese, sagen wir mal, Gesetzmäßigkeiten, die dahinter stehen, um das Leben zu bilden und zu regenerieren, immer wieder zu regenerieren. Also sozusagen ein zweiter unsichtbarer Körper, könnte man sagen, ein unsichtbarer Leib in dem äußeren physischen Leib, der Ätherleib. Der hat dann sehr viel natürlich mit Gesundheit und Krankheit auch zu tun. Wenn in diesem Ätherleib Störungen sind, wenn da diese Ordnung, diese Harmonie, die da drinnen ist, gestört ist, dann ist das Leben gestört in uns, dann können Erkrankungen und dergleichen passieren. Und sowohl, wenn das Leben zu sehr wuchert, als wie wenn es irgendwo zu schwach wird. In beiden Fällen ist es schlecht. Also das ist immer ein sehr, sehr heikler Mittelzustand, ein sehr, sehr labiles Gleichgewicht im Grunde. Also wir sind unheimlich gefährdete Wesen in Wahrheit. Das Wunder ist, dass wir immer überhaupt durchhalten. Weil es ist eigentlich immer so an der Grenze, ein bisschen zu wenig ist schlecht und ein bisschen zu viel ist schlecht. Das ist immer den Mittelweg durchgehen. Da schlängelt man so irgendwie durch. Also dieser Ätherleib. Und dieser Ätherleib, noch etwas ist dabei wichtig, was wir auch schon angesprochen haben, dass der etwas mit den kosmischen Verhältnissen zu tun hat. Also nicht nur mit den irdisch-stofflichen, sondern dass da namentlich die Sonne, aber letztlich auch das ganze Planetensystem eine Rolle spielt und einen Einfluss darauf hat. Und das ist eben nicht nur bei den Pflanzen der Fall, das ist auch bezüglich des Lebens in den Tieren der Fall und auch im Menschen der Fall. Also da spielen vielmehr die Kräfte eine Rolle, die von draußen, vom Kosmos kommen. Mit dem Sonnenlicht herunterkommen und so weiter. Also man muss ja gar nichts allzu Mystisches jetzt denken. Nächster Schritt, mit dem Tier kommt Bewusstsein und Trieb hinein. Also die Bewegung einerseits, der Bewegungsdrang, den die Pflanze nicht hat. Die einzige Bewegung, die die Pflanze mag, das ist eben das Wachsen, das sich Verbreiten in den Raum, aber keine Ortsveränderung, die es durchmacht. Beim Tier kommt das dazu, das ist der Trieb in ihm. Andererseits das Bewusstsein, also dass es die Umgebung wahrnimmt und spürt. Und das ist etwas, was Rudolf Steiner genannt hat, den Trieb- und Empfindungsleib des Menschen. Also man könnte sagen, noch ein dritter Leib jetzt in uns. Wir sind also so wie diese russischen Puppeln. Im Übrigen ist es ein ganz gutes Bild, diese russischen Puppeln, die ineinander geschachtelt sind. Also unser physischer Leib ist eigentlich nur die äußerste Hülle, aber dahinter steckt das Leben, der Lebensleib, der Ätherleib und dann dahinter wieder der Trieb- und Empfindungsleib. Und der, aber das will ich jetzt gar nicht näher untersuchen, hängt noch mehr sogar mit den kosmischen Verhältnissen zusammen. Je höher die Leiber sind, wenn man so will, also das heißt, je mehr sie Richtung Bewusstsein und Geist gehen, desto mehr haben sie mit dem Kosmos zu tun. Daher ist ein alter Ausdruck dafür, für diesen Trieb- und Empfindungsleib auch Astralleib, Astea sind die Sterne, also es hat was mit den Sternen zu tun. Und zwar wirklich mit der bis zur großen Sternenwelt hinaus. Also darum kommen so Dinge wie der Tierkreis und diese Dinge. Es hat was damit zu tun. Also als leise Anregung könnte man es einmal als Thema hernehmen, wie das im Detail zusammenhängt. Wieder ohne mystische Spekulation oder so. Schauen, an welchen Phänomenen kann man das beobachten, wie hängt das zusammen. Aber was mir jetzt nur in dem Vortrag wichtig ist, dass wir uns Menschen nicht nur sehen, so in diesem kleinen physischen Leib eingeschlossen, sondern wir haben sehr wohl eine sehr starke Beziehung zum ganzen Kosmos draußen. Und wir verstehen den Menschen nicht als Ganzes, wenn wir nur das da hernehmen, dieses kleine, enge Gefäß. Das ist ein Gefäß, sehr richtig, aber in dem wirkt sehr Weites auch drinnen. Schon allein um leben zu können, muss ein sehr weiter Bereich des Kosmos mitwirken. Und dass wir beseelte Wesen sind, geht es im Grunde bis an die Sterne weit hinaus, in Wahrheit. Also gerade das Seelische ist etwas, was in große Weiten hinaus erreicht. Und da ist doch heute so eher die Ansicht, das ist was, was da irgendwo drin in dem Computer da oben passiert und sich da drin einschließt in einer ganz engen Hülle. Aber der Computer da oben, der hat eigentlich vor allem die Aufgabe, uns diese Dinge, die sonst nur sehr dumpf unterbewusst sind, ins Bewusstsein zu bringen. Das ist die Hauptaufgabe. Das hängt mit der Funktion des Nervensystems zusammen. Das ist so eine Art, naja, könnte man sagen, Spiegelungsorgan. Naja, insbesondere für das Selbstbewusstsein. Ich will einen banalen Vergleich nehmen. Wenn wir unser Gesicht sehen wollen, wenn wir anschauen, wie schauen wir denn heute aus, dann müssen wir uns in den Spiegel schauen. Sonst wissen wir es nicht. Und wenn es eine Wasserfläche ist, die er spiegelt, ihm ist egal. Aber wir brauchen etwas, von dem wir uns trennen und das uns unser eigenes Bild zurückwirft. Wir brauchen einen Spiegel. Eine ähnliche Funktion hat das da oben bei uns. Es ist gar nicht, das Gehirn ist gar nicht, dass das denkt. Symptomatisch sieht man das schon beim Kind, dass es eigentlich in seiner Struktur erst durch das erwachende Denken ausgebildet wird. Vorbereitet durch die aufrechte Kraft, weiter vorbereitet durch das Sprechen und schließlich durch das Denken, das beginnt. Aber immer ist eigentlich das Denken vorher da und das Gehirn läuft hinten auch. Aber indem sozusagen, sagen wir mal, die Denkkraft da hineinwirkt in das Gehirn und es durchformt, beginnt das Gehirn zum Spiegel zu werden. Und jetzt plötzlich sehen wir unsere eigene geistige Tätigkeit, unsere eigene seelische Tätigkeit, sehen jetzt im sehr übertragenen Sinn. Das heißt, wir beginnen sie bewusst zu erleben. Und das ist die Aufgabe des Gehirns. Also nicht, dass es selber wirklich denken würde. Das ist ein großer Irrtum. Und jetzt könnte man sogar fragen, welche Kräfte sind denn das vor allem, die sich dann in den Gedankenbildungen und in den Gedankenformen widerspiegeln? Das ist eine interessante Frage. Was ist denn das eigentlich, was da auftaucht? Also interessant ist, dass beim Kind, wenn es heranwächst, dieses Denken also dann beginnt, wenn also die Gehirnstruktur bis zu einem gewissen Grad schon fertig ausgebildet ist. Nicht ganz, also es geht noch weiter, natürlich bis ins 7., teilweise bis ins 14. Lebensjahr, dann hört es relativ auf, bis auf die Nervenverbindungen, die sich bis ins hohe Alter immer neu bilden. Aber so die Grundstruktur ist fertig. Und so wirklich, dass wir zum Intellekt voll erwachen, etwa um das 14. Lebensjahr herum, da muss die Gehirnstruktur im Wesentlichen fertig sein und darf sich nicht mehr verändern. Wenn sie sich dann noch dauernd verändern würde, dann würde man mit dem Denken nämlich ziemlich ins Schwimmen kommen. Das wäre so wie ein Spiegel, der sich dauernd verformt, dauernd verändert. Da wird man kein sehr klares Bild kriegen oder alle 2 Sekunden ein anderes Bild kriegen. Das würde uns irritieren. Also um gerade unser intellektuelles Denken haben zu können, muss irgendwann der Spiegel fertig poliert sein und dann sagen wir so, jetzt gibt er uns ein klares Bild und dann dürfen wir nicht mehr verändern. Sonst sind wir wie im Lochkabinett im Prater. Also das, ja, manchmal denke ich mir das ewig, wie die Leute denken. Manchmal glaube ich schon, dass wir noch so einen verformbaren Spiegel haben, aber gut, das ist jetzt eine Nebenbemerkung. Und dieser Moment, wo das Gehirn also fertig ausgebildet ist, ist auch der Moment, wo sich sehr viele Lebenskräfte, die vorher aufbauend tätig waren im Kind, zurückgezogen haben. Die jedenfalls nicht mehr für die Körperbildung, für die Leibesbildung aufgewendet werden. Da ist bis zu einem gewissen Grad jetzt der Körper fertig ausgebildet. Auf erster Stufe einmal schon etwa um das 7. Lebensjahr. Also ein äußeres Kennzeichen ist der Zahnwechsel beim Kind. Wenn die zweiten Zähne entstehen, die jetzt die dauerhaften Zähne sind, das ist so das äußere Symptom dafür, dass jetzt eine gewisse Verfestigung durch das Kind auch durchgeht. Und diese urtümliche Lebendigkeit, die im Organismus bis dahin noch drinnen ist, hört jetzt natürlich nicht ganz auf, sonst wäre es aus mit uns, aber geht doch deutlich zurück. Das heißt, Lebenskräfte, die vorher gewirkt haben, wirken jetzt nicht mehr in der Körperbildung. Die Frage ist, was passiert mit denen? Sind die weg? Sind die einfach aufgebraucht? Oder übernehmen sie eine andere Aufgabe vielleicht? Sie übernehmen eine andere Aufgabe. Denn in Wahrheit, das, was wir uns an Gedankenformen dann bilden, da stecken dieselben formenden Kräfte drinnen, die im Leben drinnen stecken. Es sind nichts anderes als dieselben Kräfte. Im Gestalten des Lebendigen steckt ja ungeheure Weisheit drinnen. Und ein Zipfel davon erleben wir in unserer Gedankenbildung. Im Grunde sind es nichts anderes als verwandelte Lebenskräfte, aber wiedergespiegelt jetzt durch das feste physische Gehirn. Dadurch nehmen sie relativ starre Formen dann an. Aber nur dadurch können wir überhaupt die ganze lebendige Natur draußen begreifen, weil es dieselben Kräfte im Grunde sind. Weil man kann sich ja fragen, wodurch erkenne ich die lebendige Natur? Wenn ich nicht verwandte Kräfte in mir hätte, könnte ich das gar nicht erkennen. Und das Tote, das Mineralische, das ist sozusagen das letzte Zipfel davon. Das ist dort, wo diese Lebenskräfte dann halt dem Tode schon langsam zugehen, in die Erstarrung kommen. Dann kommen diese Bildungen heraus, die wir also in den Gesteinen, in den Kristallen, in den Mineralien finden. Im Übrigen auch was sehr Interessantes. Sie kennen doch alle die Eisblumen, die Fensterblumen. Man sieht bei den Kristallbildungen nämlich in speziellen Fällen sehr deutlich, dass da fast pflanzenartige Wachstumsmotive entstehen. Nur bei den Kristallen ist es halt so, dass diese Lebenskräfte mehr oder minder von außen hineinwirken, aber nicht wirklich dann bis in den fertigen Kristall einziehen. Wenn der mal fertig ist, erwürdet er sie im Wesentlichen nicht mehr. Nicht ganz, ein bisschen auch. Also ein bisschen Leben ist auch drinnen, nämlich wirklich organisiertes Leben. Darum ist es sehr interessant, so in die Tiefen der Kristallstruktur hineinzuschauen und wie die auch Informationsträger werden können und so weiter. Aber wieder ein endloses Kapitel. Aber es wirken eigentlich die Lebenskräfte bis in die Kristallbildung hinein. Und wenn er dann fertig ist, dann bleibt stehen, dann hört es auf. Und was wir heute, bitte.
Man merkt es ja auch bei den Eisblumen am Fenster, es kommt darauf an, auf welche Pflanzen dort in der Nähe sind.
Ja, es hat auch einen Einfluss darauf. Ja, ja.
Ob man Mineralien dort liegen hat oder nicht, das hat auch, spielt auch eine Rolle.
Richtig, ja, ja. Das ist nur wir wissen es halt oft nicht, wenn man sich nicht damit beschäftigt, sieht man halt irgendwie, ja, schaut wie eine Pflanze aus. Aber wenn man genauer beobachtet, sieht man auch solche Einflüsse. Das ist richtig. Also es ist nicht einfach nur so ein zufälliges Gewuchere einfach. Da steckt mehr dahinter. Man muss es nicht beobachten. Und zwar durchaus ganz sinnlich einfach beobachten. Also ganz im Sinne Goethes eigentlich. So wollte Goethe die Naturwissenschaft haben, nämlich wirklich die Wissenschaft von der Natur. Einfach beobachten, was da draußen ist und die Zusammenhänge beobachten. War nicht viel spekulieren, nicht gleich die sinnliche Erscheinung auslöschen und der Theorie stattdessen hinstellen, sondern beobachten. Schauen, aha, da entstehen solche Motive, Wachstumsmotive bei den Fensterblumen und da habe ich solche Pflanzen in der Nähe stehen, die wie schwitzt es bei denen aus? Hat das einen Einfluss? Ist das anders, wenn andere Pflanzen dort stehen? Und so fort. Wenn man es beobachtet, kommt man auf alles Mögliche drauf. Also gibt es ein weites Betätigungsfeld. Es ist nämlich alles nur sehr wenig erforscht in Wahrheit. Das, weil wir heute sehr viel abstrakter in der Regel denken. Wir neigen nicht dazu, so gründlich zu beobachten, sondern beobachten kurz und dann gehen wir ins Stübchen hinein und machen Theorien. Und da entgeht einem halt vieles. Ich will jetzt gar nichts dagegen sagen, damit wird unsere ganze moderne Technik entwickelt und so weiter. Großartig, aber einseitig. Und man muss einfach sehen, wie viel anderes wir übersehen dadurch, nicht entdecken. Also das geht nie jetzt gegen die Naturwissenschaft, so wie sie heute ist. Das heißt nur, beschäftigt euch damit, aber man kann auch noch einen viel weiteren Horizont entwickeln. Und da ist gar kein mystisches Geheimnis dahinter, braucht man gar nichts Tischerlocken oder irgend sowas, ist nur beobachten, nur mit wachen Sinnen beobachten und innere Offenheit dafür entwickeln, dann kann man sehr viel in der nächsten Umgebung in Wahrheit entdecken. Goethe spricht immer so schön vom offenbaren Geheimnis. Den meisten ist es vollkommenes Geheimnis, weil sie zwar die Augen offen haben, aber nichts sehen im Grunde. Jedenfalls die Zusammenhänge nicht sehen. Also da gibt es unendlich viel zu entdecken. Ist also sehr reizvoll. Also diese Lebenskräfte sind es im Grunde, die auch in unseren Gedankenformen erlebbar werden, nur jetzt auf ganz andere Art, innerlich als inneres Erlebnis wiedergespiegelt. Also das heißt, das, was draußen in der Natur das Leben bildet, ist in uns in abgespiegelter Form die Gedankenkraft. Also diese ungeheure, sagen wir mal, durchaus Intelligenz, die in der Natur waltet, von der nehmen wir einen Zipfel in uns hinein. Und mit dem arbeiten wir. Und jetzt werden wir noch einmal verstehen, warum aber dafür das Leben sich eben wegwenden muss bei uns bis zu einem gewissen Teil von der Körperbildung, um eben frei zu werden für die, sagen wir mal, geistige Bildung. Also das heißt, wir müssen daher in Kauf nehmen, dass wir im Grunde krankheitsanfälligere Wesen sind, dass wir nicht so regenerationsfähig sind wie etwa die Pflanzen oder die niederen Tiere. Das ist der Preis, den wir in Kauf nehmen müssen. Also eine Fantasiegestalt, die aus wuchernden, ewig gesunden Leben besteht und ungeheure Gedankenkraft entwickelt, das ist etwas, was es nicht geben kann in Wahrheit. Weil ich muss mich einfach entscheiden, wo ich die Kräfte hinwende sozusagen. Lass ich sie mehr in die Körperbildung hineingehen, dann wäre ich aber unbewusster, immer unbewusster, bis ich letztlich im Grunde ins Tierische zurückfallen würde. Oder ich ziehe etwas davon ab, bin daher bezüglich des Lebens anfälliger geworden, aber ich kann in die Gedankenbildung hineingehen. Also das sind die für die meisten Menschen natürlich nicht bewussten Entscheidungen, aber das ist diese Entscheidung, die für den Menschen zunächst einmal getroffen wird, sagen wir es einmal so. Und die Zukunft wird vielleicht darin bestehen, dass wir immer bewusster uns dieser Dinge werden. Bewusster auch spüren, also wie das wirkt. Und wie es wirkt, wie es anders nämlich auch wirkt, welche Gedankenformen wir bilden. Das hat nämlich durchaus wieder eine Rückwirkung auch auf unsere Lebenstätigkeit. Wenn wir sehr, wie soll ich sagen, steifes, abstraktes Denken einseitig entwickeln, so hat das einen besonders hemmenden Effekt auf die Lebenstätigkeit in uns. Weil diese Lebenskräfte, die dann so eingesponnen werden in diese ganz festkristallisierten, unbeweglichen Formen, die sind dann fürs Leben überhaupt vollkommen verloren. Wenn ich lebendigere Gedankenbildungen habe, dann können die ja wieder zurück bis ins Körperliche hineinwirken, können sogar erfrischend sein fürs Körperliche. Dann kann sogar ein gewisser Austausch stattfinden. Also gerade unser moderner Intellekt hat eigentlich was sehr, ich möchte fast sagen, Tötendes, das hineinstrahlt in den Organismus. Also etwas Ungesundes im Grunde. Und jetzt gar nicht im geistigen Sinn gemeint, sondern wirklich bis im körperlichen Sinn gemeint. Und es wirkt auch versteifend durch den ganzen Organismus. Ich glaube, selbst das letzte Mal schon erwähnt, wenn wir intellektuell, und zwar so abstrakt intellektuell denken, wird unser ganzer Körper steif. Der ganze Körper verkrampft sich. Die Muskeln verkrampfen sich alle bis zu einem gewissen Grad. Und zwar, das ist ein braucht unheimlich Stoffwechselenergie für die Muskeln, damit sie sich verkrampfen. Also wie bei mittelschwerer körperlicher Tätigkeit. Nur wenn wir da sitzen und jetzt angestrengt intellektuell denken, ist eh klar, nachher haben wir dann überall Verspannungen und dann tut uns alles weh. Kein Wunder, weil der ganze Körper wird steif, nur da oben, da tut sich was. Also es wird eigentlich da alles ruhiggestellt, das beweglich Lebendige wird alles dann nach oben hinaufgezogen, damit wir da genügend zur Verfügung haben, und der Rest wird eigentlich steif gemacht. Und das wirkt aber wirklich durch den ganzen Organismus, nicht nur durch die Muskeln durch alles durch. Also das Leben wird in uns steif gemacht, könnte man sagen. Also der Intellekt ist was Ungesundes für den Körper.
Also soll man gar nicht mitdenken
jetzt. Nein, wir sollten ein lebendiges Denken entwickeln. Nein, war ein guter Einwurf.
Dass man nicht so steif werden.
Nein, es ist bis zu einem gewissen Grad richtig. Die Frage ist nämlich eben, wie das Denken sich entwickelt. Diesen Effekt hat es vor allem dann, wenn wir alles in diese ganz starren Gedankenformen hineingießen, die der heutige Intellekt halt so liebt. Alles muss enge Definition sein, bedeutet dieses, und Definition, definere heißt Abgrenzung, also das ist so und so, eng und aus und Punkt. Und das ist eigentlich das, was uns steif macht. Im Wald kommen wir mit den Definitionen allein ja nicht durch. Ich meine, jede Definition gibt vielleicht einen einzigen, winzigen Aspekt der ganzen Sache wieder. Ja, wenn wir lebendiges Denken haben, dann machen wir vielleicht auch Definitionen, aber von einer und derselben Sache 10 verschiedene. Und die nehmen wir heraus, welche wir gerade brauchen, und gehen damit lebendig um. Definition ist ganz gut, um einmal eine Sache konzentriert ins Auge zu fassen und uns ihrer bewusst zu werden. Dann ist ganz gut, dass ich abgrenze. Also es ist das und das und das ist es nicht. Machen wir mal die Unterscheidung. Aber aus einer anderen Perspektive hängt es vielleicht mit dem doch sehr stark zusammen wieder. Also wenn ich da umschalten kann, jederzeit, das heißt ein lebendiges Denken entwickle, dann macht es mich nicht steif. Dann ist es oft sogar das Gegenteil, dann ist es sogar etwas, was, na, ich möchte sagen, jetzt durch unser Denken individualisierte Lebenskraft, die in unseren Körper, bis in unseren Körper zurückfließt. Und bis zu einem gewissen Grad passiert das auch, und das gibt auch dem Menschen, jedem einzelnen Menschen, jetzt sind wir bei der Einzigartigkeit, nicht nur des Menschen im Allgemeinen, sondern jedes einzelnen Menschen. Jeder einzelne Mensch hat auch seine individuelle Gestalt, auch bis ins Äußere hinein. Und damit meine ich nicht nur das, was einfach von Geburt auf vererbt ist, sondern das, namentlich die Gesichtszüge und so des Menschen, verändern sich doch im Laufe des Lebens und sind sehr wohl Ausdruck dessen, was er erlebt hat, was er gedacht hat, womit er gerungen hat vielleicht. Das spiegelt sich sehr wohl in den Gesichtszügen wieder. Manche haben halt dann sehr stumpfe Gesichtszüge, andere sehr wache, andere immer nur das Traurige, andere so, die haben nur lauter Lachfalten, wie auch immer, egal. Aber wir prägen eigentlich die Gestalt, die wir von Geburt auf, ich möchte fast sagen, als Schablone mitbekommen haben, an der meißeln wir unser ganzes Leben lang. Und sehr stark auch durch das, was wir denken, das spielt auch eine sehr, sehr starke Rolle. Wenn es eben einseitig dieses abstrakte Denken ist, dann sieht man das auch in den Gesichtszügen. Und man merkt es auch dann vor allem in den, das glaube ich auch das letzte Mal schon erwähnt, wenn halt das so oft diese Alzheimer-Erkrankungen und dergleichen eine Rolle spielen, wo also dann nämlich gerade die Gehirnzellen teilweise zerstört werden und Gehirnzentren abgebaut werden und dann eine totale Desorientierung entsteht, dann hängt das sehr viel damit zusammen, und es ist kein Wunder, dass das so häufig heute auftritt, durch den zu stark entwickelten einseitigen Intellekt. Es ist nämlich so, dass Dinge, die man schon in früher Jugend entwickelt, namentlich durch die Ausbildung, sagen wir in der Schule und so, und wenn die nur ganz auf dieses abstrakt-intellektuelle alleine geht, dann hat das Auswirkungen nämlich gerade gegen das Lebensende zu. Es gibt eine interessante Gesetzmäßigkeit im Lebendigen, dass Dinge, die in der frühen Kindheit oder Jugend passieren, dass die ihre Auswirkungen im späten Alter haben. Nur sieht man das wieder nicht, weil wer schaut denn schon, welcher Arzt schaut auf das, was war mit dem als Kind, weiß er ja vielleicht gar nicht. Und jetzt sieht er dann nur das Ergebnis davon, und Er versucht es aus sich heraus zu erklären. Aber in Wahrheit hängt es mit Dingen zusammen, die schon in der frühesten Jugend dann veranlagt werden. Da wird eigentlich schon der Keim gelegt dazu. Und wenn man dann das ganze Leben braucht, weiter daran arbeiten, das alles zu verfestigen, ist es klar, dass wir immer mehr Tod hineintragen in die Gehirnzentren. Und das Gehirn ist eh immer am Rande des Sterbens. Also das Gehirn ist eigentlich das gefährdetste Organ in uns. Der Körper braucht eine unheimliche Menge an Lebenskraft und Stoffwechselenergie, um das Gehirn aufrechtzuerhalten. Wenn Sie sich vorstellen, ein Viertel der Stoffwechselenergie frisst das Ding da oben. Geht nur auf das auf. Das bei den Tieren oder so, die nicht so ein Gehirn haben, geht das in ganz andere Tätigkeiten hinein. Bei uns braucht es unser Computer da oben. Und zwar nur dazu, dass er überhaupt existieren kann. Es hat nichts damit zu tun, ob wir viel oder wenig denken. Nur, dass er nicht abstirbt. Und kaum ist ein bisschen länger die Sauerstoffversorgung abgestellt, ist schon aus. Ist schon irreparabler Schaden. Also das ist immer an der Grenze. Und das heißt, wenn wir da mit unserem abstrakten Denken das noch mehr ein bisschen Richtung Tod schieben, dann ist kein Wunder, dass das halt dann zumindest im Alter dann beginnt, dann noch mehr abzusterben da oben. Ist ja ein normaler Vorgang eigentlich, dass Tausende, Hunderttausende Gehirnzellen täglich absterben. Das ist ganz normal. Wir lernen nur damit umgehen, obwohl wir täglich eigentlich da große Erosion oben haben.
Dr. Müller hat uns dann ja auch gesagt, das Gehirn wäre eigentlich das Perfekteste bei der Geburt und dann geht es nur noch bergab.
Ja.
Man sieht ja auch, die Masse ist hell und je älter es wird, umso dunkler wird es, das merkt man beim Sitzen.
Ja.
Und er hat auch gemeint, deswegen heißt es auch, ein Kind ist einen Tag alt.
Ja, 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 es ist richtig.
Jedes andere Organ.
Richtig, richtig. Und diese Ausbildung der Gehirnstrukturen, das ist vielleicht auch interessant, das ist eigentlich ein Absterbensprozess. Also das kindliche Gehirn besteht am Anfang aus viel, viel mehr Gehirnzellen. Und die Struktur wird dadurch gebildet, nicht das, was aufgebaut wird, sondern dass eigentlich aus dieser lebendigen Fülle nach und nach Einzelnes abgetötet, ausgeworfen wird. Also es wird eigentlich hineingemeißelt in das ganze Gehirn und was wir nicht brauchen, kommt weg sozusagen.
Also,
ja, ja. Ja, richtig, ja, ja. Richtig, richtig, ja, ja. Also beim Trinker ist es auch so, dass das also die stärkste Wirkung darauf hat, dass Gehirnzellen absterben. Ja, ja.
Also schneller als bei...
Schneller als...
Ja, deswegen auch die Veränderung.
Es ist ja, ja,
was wir nicht spüren, sozusagen. Schmerz.
Ja, ja, es tut nicht weh. Das ist ja das Interessante. Also die Nervenzellen, die eigentlich unsere Bewusstseinsorgane sind, aber das Gehirn selber ist schmerzunempfindlich. Ich meine, schmerzempfindlich ist da unten, wenn das Gehirn was austritt oder so und das Gehirn dann aufsitzt oder so, das ist unheimlich schmerzhaft. Aber das sind da unten, ja, ja, ja. Aber die Gehirnmasse selber, die ist völlig unempfindlich. Das ist auch interessant. Also sie ist eben eigentlich nur der Spiegel.
Alzheimer könnte man auch früher behandeln schon, wenn man es erkennen
kann. Ja, ja, richtig, richtig, richtig. Also die beste Vorbeugung gegen Alzheimer wäre, schon in der Jugend ein lebendiges Denken zu entwickeln. Und nicht einseitig nur das Starre. Wir brauchen das Starre auch. Es soll auch ein Gedanke kristallisieren können. Natürlich. In einer klaren, übersichtlichen Form. Ist sogar eine hohe Kunst, in einen ein, zwei Sätze einen wirklich großen Gedanken hineinzuprägen. Aber nur zu sagen, jetzt, das war's, das ist halt dann nicht unbedingt der Weisheit letzter Schluss. Also wir brauchen diese Kristallisationsfähigkeit auch, aber eben auch dieses ganz Lebendige.
Beginnt ja schon in der Schule.
Ja, das
einseitige Denken.
Ja, natürlich, natürlich. Ich meine, das ist ja das, was eben Rudolf Steiner dann mit den Waldorfschulen in die Welt setzen wollte, eben einen anderen Impuls. Ein Denken, das aus dem Lebendigen kommt, das aus dem künstlerisch Gestalteten eigentlich kommt. Und aus dieser ganzen Fülle heraus, aber es dann auch bis zum klaren Kristallisieren auch bringen sollte. Also das heißt nicht, jetzt Waldorfschüler dürfen dann nicht irgendeinen klaren, vernünftigen Gedanken auch fassen in einer Definition für mich. Das heißt, sie dürfen keine Naturwissenschaft verstehen, sie dürfen nicht Mathematik verstehen, weil das ist alles zu abstrakt.
Nein, das Widerspruch.
Ja, richtig. Richtig.
Der Lehrer muss damit zu Rande
kommen. So ist es. Und das Geheimnis ist dann eigentlich, gemeinsam mit den Schülern die Sachen immer wieder neu zu entdecken. Also nicht als Lehrer, ich sage, ich habe das einmal so gelernt und so bete ich das jetzt immer runter. Na, das ist die Art, das abstrakte Denken bis zum geht nicht mehr. Mit dem man sich selber überhaupt nicht mehr verbindet, das wie Automatismus abläuft. Da ist er selber eigentlich schon nicht mehr zu so einer intellektuellen Denkmaschine geworden, die immer wieder, das ist dann wie ein Computer, der spuckt es dann immer wieder aus auf Knopfdruck. Und so will man ja die Schüler haben, nicht? Auf Knopfdruck gibt es die Antwort und das ist wunderbar zu prüfen dann, aha, abgehakt, ja, das lässt sich wunderbar quantitativ erfassen und die Tendenzen gehen aber immer noch in die Richtung, das Bildungssystem, nicht? Man muss quantifizierbar sein, es soll immer mehr quantifizierbar sein, also hat sich eigentlich der ganze Unterricht dem anzupassen, dass das ja quantifizierbar ist, abrufbares Wissen nach irgendeinem Katalog, denn irgendwer sie... Man muss irgendwie, richtig, ja, sicher, ist schon wichtig. Aber. Ja. Naja, es fehlt da viel zu sehr die Fähigkeit zu beurteilen, nämlich was hat so ein Kind oder ein Schüler an Fähigkeiten entwickelt, wie das sind. Das, also in die Richtung sollte es eher laufen. Aber wir aus unserem Geist heraus können in Wahrheit das lebendige Denken entwickeln. Also da wird es erst wirklich fruchtbar. Also das ist eben alles das, was das Tier nicht kann. Und wenn wir wirklich dieses lebendige Denken auch entwickeln, dann liegt darin eine unheimlich belebende Kraft. Das kann man wirklich an sich selber spüren. Und in Wahrheit ist Wissenschaft und künstlerisch Gestaltendes nicht so weit auseinander, wie es uns heute erscheint. In Wahrheit ist abstrakte Wissenschaft ist ganz was anderes als Kunst. Das sind irgendwelche Spinner, die heute halt irgendwas umdumm tun. In Wahrheit ließe sich das alles viel mehr zusammenbringen. Und dann kann man es trotzdem auch in exakte Formulierungen fassen, aber man schöpft aus einer viel größeren Fülle heraus in Wahrheit. Also, wenn ich denke, nicht nur Naturwissenschaften, auch besonders die Kulturwissenschaften. Also was da ja oft verzapft wird, wenn also jetzt irgendwelche Abstraktlinge über Kunstwerke sprechen und interpretieren, was der Künstler nicht alles gemeint haben könnte und welche gesellschaftlich-soziologische Bedeutung das haben könnte. Und wenn man dann, wenn Sie über ein Theaterstück schreiben und wenn man merkt, Sie haben nie einmal versucht, nur ansatzweise die Rolle überhaupt wirklich zu erleben, das heißt sie zu spielen, sondern Sie beurteilen es nach dem Lesen und was man intellektuell darüber sagen kann, da ist das Allerunwichtigste drin, davon. Das Allerunwichtigste. Das ist auch drin, aber das ist eine Fußnote vielleicht. Also da wird unsere Theaterwissenschaft oder so auch ganz anders ausschauen, wenn die Herren Theaterwissenschaftler selber mal probieren täten, den Text zu lernen und ihn zu spielen und zu schauen, was erlebe ich denn da, wenn ich die Rolle spiele? Das sollte man eigentlich verlangen können. Also ein Wissenschaftler sollte eigentlich das Feld, auf dem er arbeitet, wirklich gründlich kennen und nicht nur am letzten Zipfel irgendwo. Nur so auch als Anregung. Aber das heißt, es stehen eigentlich viele Aufgaben vor uns. Und das Tolle ist, das Einzigartige an uns Menschen, dass wir das aber können, wenn wir es wollen. Wir können da weiterkommen. Mit diesem Gedanken will ich Sie nach Hause entlassen. Ich hoffe, Sie sind nicht angefahren.